Heute geht es um unser liebes Geld. Kirchengemeinderat und Pfarrer haben ein großes Projekt vor, alle sind begeistert, doch das Ganze wird nicht billig. Eines Sonntags stellt sich der Pfarrer an den Altar und sagt: Liebe Gemeinde, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Erst die gute. Das Geld für unser Projekt ist vorhanden. Ein Raunen, ein erleichtertes Aufatmen. Und dann sagt er nun die schlechte Nachricht: Das Geld befindet sich noch in euren Geldbeuteln. Manch einer sagt ja, über Geld spricht man nicht, das hat man. Ist es anständig, wenn wir heute über Geld reden? Vielleicht sagt am Ende einer: Ach, denen geht's auch bloß um mein Geld. Ja, die Gefahr besteht. Aber ich behaupte, unser Umgang mit Geld hat auch etwas mit unserem Glauben zu tun. Wir haben einen himmlischen Auftrag. Wir erzählen von Gottes Liebe, wir erzählen von Jesus. Wir wollen Gemeinde bauen, wir wollen Menschen einladen zum Glauben und im Glauben begleiten. Und das geschieht unter ganz irdischen Bedingungen. Auch wir müssen eine Stromrechnung bezahlen, haben Wasserkosten, Kopien, die wir machen und. Und Handwerker, auch wenn sie hier am Gotteshaus bauen, tun sie das meistens nicht für Gottes Lohn. Christsein und Geld, darum geht's heute. Und ich erzähle dir eine Geschichte. Wir sind in Jerusalem, wir sind dort am Tempel, viele Leute kommen und gehen, es herrscht ein reges Treiben. Und in einer dieser Säulenhallen stehen verschiedene Behälter, Opferkästen, in die man eine Spende reinwerfen kann. Auf dem einen Kasten steht für Holz, auf dem anderen steht für Weihrauch, für Tauben zum Opfern, für Lämmer und so weiter. Dort kannst du was geben, damit Gottesdienst gefeiert werden kann, damit Gott gelobt wird. Und neben diesen Opferkästen steht ein Priester und der posaunt immer raus, was gegeben wurde. Das kennen wir auch heute noch von manchen Spendengalen im Fernsehen. Da wird werbewirksam unten eingeblendet: Martin Weber 100 Euro. Und dein Ehrgeiz sagt dir: Das toppen wir. Und der Held des Tages ist, der aus diesen 100 Euro 1000 macht oder aus den 1000 2000 und so weiter. Den Trick kannten die damals auch schon. Und jetzt steht Jesus mit seinen Jüngern nicht weit weg von diesen Opferkästen und er hört, was da hinaus posaunt wird. Ben, 5 Silbermünzen. Boah, die Menge ist begeistert. Dann kommt eine reiche Händlerin. Sapphira, 3 Goldmünzen. Boah, Donnerwetter, Wahnsinn, so ein großer Betrag. Und als nächstes kommt diese Frau. Ja. Jetzt, da ist sie. Man sieht ihr an, naja, ärmlich gekleidet. Sie geht hin, lächelt und sie wirft 2 kleine Kupfermünzen in einen der Behälter. Der Priester sagt leise: 2 Schärflein. Und die Menge schweigt. Und jetzt kommentiert Jesus. Er sagt zu seinen Jüngern: Diese Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn alle anderen haben aus ihrem Überfluss was abgegeben. Und das ist super. Keine Frage. Doch diese Frau, die hat ihren ganzen Lebensunterhalt gegeben. 2 Münzen. Ihr ganzer Besitz war das. Damals die kleinste Währungseinheit, heute vielleicht 5 Cent. Und sie hatte ja die Wahl, entweder gebe ich eine Münze und es wäre schon ein Riesenopfer, oder sie gibt beide. Sie entscheidet sich, sie gibt beide. Alles, was sie hat. So wichtig ist hier der Gottesdienst, dass sie mit ihren bescheidenen Mitteln dazu beiträgt, dass Gott gelobt wird. Und wenn wir jetzt nochmal in dieser Geschichte ganz genau nachgucken, Markus 12, da steht, sie gab ihr ganzes Leben. Sie gab ihr ganzes Leben. Irre, oder? Wie kommt die Frau dazu, das zu machen? Und jetzt sind wir beim Geheimnis des Gebens. Wie komme ich denn dazu, loszulassen, zu geben? Das Geheimnis des Gebens, drei kurze Gedanken. Alles fängt damit an, dass ich erkenne, ich bin so reich beschenkt, ich bin überreich beschenkt. Jetzt überleg doch mal, was kannst du heute Morgen alles aufzählen, wo du sehen kannst, du bist überreich beschenkt. Vielleicht sagst du, mein Haus, mein Auto, mein volles Sparbuch. Vielleicht sagst du aber auch, meine Familie, mein Kind. Beruflicher Erfolg, Anerkennung, tolle Gaben, mit denen ich so viel machen kann. Dir fallen bestimmt noch viele, viele andere Dinge ein. Erntedank, all das liegt jetzt gedanklich hier vorne auf unserem Erntedankaltar. Jetzt will ich nochmal euren Blick hier drauf lenken. Was liegt oder steht denn da noch auf unserem Altar? Das liegt und es steht jeden Sonntag. Die Bibel und das Kreuz. Wir hätten ja auch sagen können, oh, heute räumen wir das weg, weil wir brauchen Platz für all die Trauben und was da alles ist. Haben wir ganz bewusst nicht. Bibel und Kreuz. Ich zeige dir einen Bibelvers. Paulus schreibt 2. Korinther 8. Ihr wisst, was Jesus Christus für euch getan hat. Er war reich und wurde arm für euch. Denn er will euch durch seine Armut reich machen. Du bist so reich beschenkt. Und das sich klarzumachen, ist der erste Schritt, das Geheimnis des Gebens zu entdecken. Dass du erkennst, ich bin so reich von Gott beschenkt, mit Materiellem, aber auch mit Glaube an Jesus. Er will mich reich machen. Diese Witwe war in diesem Sinn sehr, sehr reich. Sie kannte Gott nicht in Jesus, aber sie wusste, dieser Gott, auch wenn ich keine großen Sprünge machen kann, auch wenn ich mir nicht alles leisten kann wie die anderen, aber ich bin reich, weil ich Gott kenne. Und ich kenne ihn so gut, dass ich weiß, dem kann ich vertrauen. Der sorgt für mich. Der lässt mich nicht hängen. Der kümmert sich um mich. Wir kennen Gott und wir wissen, er ist in Jesus zu uns gekommen. Und Gott hat gesagt, ich liebe euch Menschen so sehr, dass ich sogar mein Wertvollstes, meinen Sohn Jesus hergebe. Jetzt überlegen wir mal, wenn er uns das Wertvollste gibt, was er hat, wird er uns dann hängen lassen? Ja, im Leben nicht. Er beschenkt uns mit seinem Sohn, mit Vergebung, mit Leben über den Tod hinaus, mit so vielem, was wir durch Jesus haben. Wird er denn dann für uns nicht auch im Alltag sorgen? Das erste Geheimnis des Gebens zu erkennen, ich bin überreich beschenkt, vor allem mit Jesus. Diesem Gott kann ich vertrauen, dass er für mich sorgt. Und das tut diese Witwe. Sie gibt alles. Er sorgt für mich heute, morgen, übermorgen, überübermorgen. Ich brauche nicht am Geld zu kleben. Ich kenne etliche Menschen, da habe ich den Eindruck, nicht sie haben Geld, sondern das Geld hat sie. Das zweite Geheimnis des Gebens, geben ohne Berechnung. Wer versteht, Gott verschenkt sich, er knausert nicht, der gibt sein Bestes, sein Größtes, sein Kostbarstes. Wer das versteht, bei dem wächst die Bereitschaft auch zu schenken. Aber wie geht das? Es gibt noch einen Vers, den ich zeigen möchte, von Paulus, 2. Korinther 9. Da steht, wer mickrig sät, wird mickrig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er möchte. Gebt aber nicht widerwillig oder weil ihr euch dazu gezwungen fühlt, denn Gott liebt fröhliche Geber. Die Witwe hätte nicht beide Münze geben müssen. Aber sie tut's gern. Sie gibt mit einem fröhlichen Herzen. Vielleicht kennst du aus dem Alten Testament diese Regel, 10%. Malachi 3, bring den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Prüft mich doch damit, spricht der Allmächtige, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit Segnungen überschütte. Gott fordert uns auf, stell mich doch auf die Probe. Aber diese Witwe, die gibt nicht 10%, sondern 100%. Diese alte Regel vom Zehnten, die kann für uns eine gute Orientierung sein. 10% vom Einkommen, 10% vom Taschengeld, 10% von der Rente. Aber wer mit dem Taschenrechner dasteht und bis auf den Cent genau 10% ausrechnet, was sagt das über ihn und sein Herz? Okay, ich orientiere mich an diesem biblischen Maßstab, aber das Nötigste, kein Cent mehr. Die Witwe lebt uns vor, gehört Gott nicht alles? Und diese Witwe will ich mir als Vorbild nehmen. Wer mickrig sät, wird mickrig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Gott fordert auf, prüf mich doch. Und ich bin überzeugt, diese Frau, die stand nicht mit verkniffenem Gesicht da und auch nicht mit verkrampften Händen um ihr Geld, sondern sie hat gelächelt. Sie hat sich gefreut, für Gott was zu geben. Sie hat gerne die Hand aufgemacht. Paulus sagt, gebt nicht widerwillig oder verzwungen. Gott liebt fröhliche Geber. Wie werde ich ein fröhlicher Geber? Indem ich bete, Gott zeig mir meinen Reichtum. Bitte bearbeite mein Herz so lange, bis ich deine Großzügigkeit sehe und so auch selber großzügig werde. Und wir lesen da schon ganz richtig. Gott ist anspruchsvoll beim Geben. Der will nicht, dass du halt auch irgendwas gibst, sondern wenn, dann mit fröhlichem Herzen. Sonst peilt's lieber, sonst will er's nicht. Es kann keiner von dir verlangen, dass du was gibst. Wenn, dann muss es wie eine innere Haltung als Frucht aus deinem Vertrauen, aus deinem Glauben an Gott herauswachsen. Spenden, was zu opfern, das ist eine Auswirkung aus deinem Vertrauen auf Jesus. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und jetzt könnte ich viele Beispiele nennen, wo es sich lohnen würde, dass wir was geben dafür. Ein Beispiel möchte ich nennen. Jeden Herbst steht die Aktion an Weihnachten im Schuhkarton. Da werden Päckchen gepackt und die werden an Kinder geschickt, die so arm sind, dass sie zu Weihnachten kein Geschenk bekommen würden. Und da sind tägliche Dinge des täglichen Bedarfs drin. Aber die Organisatoren legen in jedes Päckchen immer auch eine kleine Kinderbibel rein oder irgendwas, wo die Kinder dann von Jesus was lesen können. Warum? Weil sie den dritten Punkt, Geheimnis des Gebens, kennen. Geben vermehrt Gottes Ehre. Gott wird euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird Früchte tragen. Eure Hilfeleistung bewirkt ja zweierlei. Die Not der Gemeinde wird gelindert und sie löst große Dankbarkeit gegenüber Gott aus. Durch euer großzügiges Geschenk tragt ihr also zur Verherrlichung Gottes bei. Gott will dich gebrauchen, dass du die Not des anderen linderst. Das ist eine tolle Sache. Aber der Bauch ist das eine und das Herz ist was anderes. Spenden ist eine geistliche Sache, weil wir es letztlich für Gott tun. Wir sagen Gott damit Danke und helfen, dass auch andere Gott Danke sagen. Wenn du im Fernseher aufgefordert wirst, Geld zu geben, dann wird ganz oft damit geworben, Solidarität für die, die in Not sind. Paulus macht es anders. Der wirbt auch um Spenden, aber mit was wirbt er? Er wirbt mit der Großzügigkeit Gottes. Spenden hat darum nicht nur was mit Mitleid zu tun, sondern vor allem mit meinem Glauben. Spenden ist eine geistliche Sache. Meine Großzügigkeit wächst heraus aus dem Glauben an Jesus. Gott soll gelobt werden. Die Witwe, sie gibt beide Münzen, weil sie möchte, dass Gott gelobt wird. Jetzt gibt es auch diesen Bibelvers zum Thema Geld. Geben ist seliger als nehmen. Auch so ein Zitat aus der Bibel. Und jetzt habe ich mir Gedanken gemacht über den und ich möchte ihn gerne mal rumdrehen. und sagen, nehmen ist seliger als geben. Glauben heißt zuerst nehmen, nämlich von Gott nehmen. Er beschenkt. Glauben heißt, Gott ist der, der mir zuerst von seinem Reichtum gibt. Ich kann nehmen. Ich bin der Beschenkte. Ich freue mich über Gott und bin ihm dankbar. Und dann kommt der zweite Schritt. Nehmen ist seliger als geben. Geben ist seliger als nehmen. Zu überlegen, was gebe ich denn? Ich habe so viel. Was davon kann ich denn abgeben? Und geben macht tatsächlich glücklich. Etliche Studien wurden geführt und das Ergebnis war immer das gleiche. Persönliches Glück, da ist es nicht entscheidend, wie viel Geld ich habe, sondern wie ich damit umgehe. Und diese Studien haben gezeigt, wer alles für sich behält, wir kennen einen, der macht es, Dagobert Duck. Und wie geht's dem? Was ist das für einer? Der ist nicht glücklich. Aber wer von seinem was abgeben kann, Geld teilen, Zeit teilen, Gaben und Fähigkeiten teilen, der ist viel glücklicher. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, sagt Paulus. Gott selber ist so ein fröhlicher Geber. Er gibt dir so gern. Und heute Erntedank, da feiern wir ihn und danken ihm für alles, was er gibt. Zum Schluss ein Zitat von Gerhard Terstegen, einem Liederdichter. Reich ist, wer viel hat. Reicher ist, wer weniger braucht. Am reichsten ist, wer viel gibt. Wie ist es also bei dir? Christsein und Geld? Amen.